Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Karriereeinsichten zum Zuhören. Ich bin Jan-Thomas Otte, Redakteur und Herausgeber von Karriereeinsichten. In diesem Podcast zum Blog hörst du Berichte und Buchauszüge von Menschen, die Einblicke geben in ihre ganz persönliche Karriere. Das soll dich inspirieren auf deinem Lebensweg und deiner ganz eigenen Berufswahl und Persönlichkeitsentwicklung. Dafür wünsche ich dir beim Blick über den eigenen Tellerrand ganz viel Horizonterweiterung und Inspiration. Und nun viel Spaß beim Hören. Sexuelle Belästigung. Ungewollte Blumen im Büro. Im Berufsleben passiert es immer wieder, doch nur wenige reden darüber. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, doch es geht um mehr als Sex auf dem Kopierer, überfallartiges Grapschen an Brüste oder Hintern. Meistens bleibt der Druck im Subtilen. Stefanie Hirsbrunner berichtet über ihre Erlebnisse aus der Glanz- und Glamour-Welt eines 5-Sterne-Hotels. Buchauszug. Sexuelle Belästigung war für mich irgendwie immer die Vorstufe zur tatsächlichen Vergewaltigung und ein konfrontativer, sehr körperlicher Übergriff auf die Frau. Es war mir durchaus bewusst, dass Frauen in Deutschland das Recht haben, gegen sexuelle Belästigung bei der Arbeit vorzugehen und solche Vorfälle etwa anzuzeigen. Natürlich würden in solchen Fällen die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, ja, bei schweren Vergehen sogar ihren Job verlieren. Davon war ich überzeugt und das hielt ich in der heutigen Zeit auch für selbstverständlich. Dennoch war der Begriff der sexuellen Belästigung in meinem Kopf ein kriminologischer Tatbestand, den ich mit meinem eigenen Leben überhaupt nicht in Verbindung brachte. Schließlich sprang niemand wollüstig und urplötzlich aus einer Nische des Hotelflurs hervor, um über mich herzufallen und unseren Gästen zu Diensten zu sein, auch wenn sie mich mit Anzüglichkeiten oder tatsächlich körperlich belästigen. Das erschien mir sehr bald völlig normal. Es war gang und gäbe. Mit ungewollten Rosen fing es an. Doch dann ereignete sich etwas Ungewöhnliches. Ich bekam Blumen nach Hause geschickt. Langstielig, rot, mit einer anonymen Karte und zum Strauß gebunden. Es war relativ schnell klar, dass einer meiner älteren Kollegen der Absender war. Dieser Mann war eigentlich ein netter Kerl. Gutherzig, ansprechbar und humorvoll. Er sah ganz passabel und gepflegt aus und so stellte sich heraus, er hatte wohl ernsthaft sein Herz an mich verloren. Man hätte also annehmen können, die Sache sei schon nicht so wild und es hätte mich ja durchaus schlimmer treffen können. Womit ich allerdings überhaupt nicht zurechtkam, war die Tatsache, dass er fast 30 Jahre älter war als ich. Er hatte 4 Kinder, von denen 2 nur wenig jünger waren als ich und die Art, wie er mich während der Arbeit ansah, fand ich widerlich. Nun, da er sich mit diesen Rosen offenbart hatte, gab er alles, um mich irgendwie für sich zu begeistern. Ständig suchte er meine Nähe und teilte uns Praktikanten entsprechend ein. Er beteiligte sich plötzlich selbst an der tatsächlichen Vorbereitungsarbeit, was er sonst eher selten tat und daher ziemlich auffällig war. Meine Kollegen fingen an zu tuscheln und mich aufzuziehen. Sie lachten über die Situation und meine Ablehnung gegenüber seinen Annäherungsversuchen. Hier nochmal der Hinweis. Der ganze Beitrag ist ein Buchauszug aus dem Buch von Stefanie Hirsbrunner, Titel Hotel 5 Sterne, Untertitel Reichtum, Macht und die Leiden einer jungen Angestellten, erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Es ist ein ungeschminkter Blick hinter die Fassaden eines Luxushotels, weniger geeignet für Voyeure, sondern solche, die investigative Aufklärung mögen. Wer das Buch kaufen will, findet dann in den Shownotes dazu den Link. Ich lese weiter vor aus dem Buch. Es fiel mir immer schwerer, gegenüber diesem Kollegen freundlich zu sein. Und es nervte mich wahnsinnig, wenn er so unbeholfen versuchte, mit mir zu flirten, wie es eben alte Männer tun. Wie sollte ich denn darauf auch reagieren? Ich wusste in der Hinsicht überhaupt keinen Rat, denn es war ja nicht so, dass er sich mir gegenüber mit deutlichen Worten oder einer Frage offenbart hatte. Erster Gang zur Personalabteilung. Dann hätte ich einfach sagen können, nein, danke, ist nett gemeint, aber ich bin nicht interessiert. So aber schlich er, wann immer es möglich war, um mich herum und brachte mich in die unmögliche Situation, letztendlich als naiv und gegebenenfalls sogar unglaubwürdig dazustehen. Würde ich das Ganze ansprechen? Er könnte ja dann einfach behaupten, ich kleines Mädchen bilde mir da gehörig was ein. Auf der Karte, die mitsamt den Rosen angekommen war, hatte auch nur ein Valentinstagsgruß, nicht aber sein Name gestanden. Auch reagierte er ja nun nicht jedermann verständnisvoll und freundlich auf eine Zurückweisung, weshalb ich fürchtete, dass dann mein Arbeitsalltag, der ja, wenn wir zusammen Dienst hatten, komplett in seinen Händen lag, zum Spießrutenlauf werden könnte. Dass so viele KollegInnen jetzt schon über mich lachten, war mir unglaublich peinlich. Und so entschloss ich mich schließlich doch, im Personalbüro vorzusprechen und darum zu bitten, meinen Dienstplan von dem des Kollegen erst einmal zu trennen. Ich erwähnte die Rosen und dass ich Anlass zu der Annahme hatte, sie kämen von ihm. Das sei mir sehr unangenehm. Die Personaldame entließ mich jedoch relativ kurz angebunden mit dem Hinweis, ich solle diese Probleme doch bitte, solange ich keine Beweise hätte, intern in meiner Abteilung klären. Also suchte ich das Gespräch mit Landeck. Er lachte amüsiert, als ich ihm mein Problem vortrug. Er hatte wohl erkannt, dass ich ein wenig hysterisch reagierte und besagter Kollege keine akute Gefahr für meine körperliche Unversehrtheit darstellte. Sein Lachen ließ mich dennoch rot anlaufen. War das jetzt total albern von mir, um diese Dienstplantrennung zu erbitten? Ja klar, der Typ war eigentlich nett. Bisher hatte ich ja gern Dienst mit ihm gehabt und auch schon viel mit ihm gelacht. Er war Raucher wie ich und verschaffte mir so manches Mal eine zusätzliche Pause auf dem Innenhof und wahrscheinlich wirkte meine Bitte deshalb einfach überzogen. Bevor ich gleich weiterlese, hier noch eine Info zur Autorin. Stefanie Hilsbrunner ist gelernte Hotelkauffrau. Sie absolvierte ihre Berufsausbildung in einem deutschen 5-Sterne-Luxushotel und war anschließend mehrere Jahre im Hotelwesen beschäftigt. Nach einem längeren Aufenthalt in Westafrika schloss sie ein Studium der Politikwissenschaft an und arbeitet heute in Berlin als Universitätsdozentin und freie Trainerin hauptsächlich zu den Themen Afrika und interkulturelle Kompetenz. Über diese sexuelle Komponente, sozusagen das niemals stattgefundene Sex jetzt unter das Arbeitsverhältnis einen Einfluss findet, das verursachte bei mir ein starkes, unangenehmes Gefühl der Abwehr. Ich konnte es in der Magengegend spüren und mein ganzer Körper wehrte sich dagegen, von ihm beobachtet zu werden. Ich fand es ekelhaft. Landecks Stellvertreter, den ich als nächstes ansprach, reagierte verkniffen, wie es so seine Art war, aber nicht unfreundlich. Dennoch änderte sich in der folgenden Zeit nichts. Und ich wiederholte meine Bitte daher wenig später erneut bei Landeck, ob er das nun verstünde oder nicht, er möge bitte den Kollegen und mich in unterschiedlichen Schichten einteilen. Und dann, eines Abends, eskalierte das Ganze. Ich kam zum Dienst und meldete mich wie immer am Flipchart auf der Personaletage, um zu erfahren, wo in der Abteilung ich eingeteilt war. Es stellte sich heraus, dass besagter Kollege und ich laut Plan zu zweit in der kompletten Frühstücksetage Tische für den nächsten Tag eindecken sollten, während die gesamte restliche Abteilung auf einer anderen Etage eine Großveranstaltung abwickeln würde. Anscheinend hatte der Supervisor sich bei der Personalplanung einen Spaß aus meinen Bitten nach einer Trennung der Dienstpläne gemacht, denn diese Einteilung bedeutete in der Konsequenz für mich, einen ganzen Abend allein mit dem Kollegen zusammenarbeiten zu müssen. Diese Erkenntnis traf mich wie eine Keule. Bei mir brachen alle Dämme. Wut, Hass und Ohnmacht machten sich Luft, als ich am Erdgeschoss Landeck ausfindig machte. Er stand im Ballsaal-Foyer an der Bar, wo gerade hunderte Gäste zum Cocktail eingetroffen waren. Mir war das in dem Moment völlig egal. Ich schrie ihn an, heulte und tobte, sobald ich in Hörweite war. Ich war so unfassbar wütend. Ich hasste Ralf Landeck in dem Moment aus ganzem Herzen und noch mehr hasste ich die Macht, die er und die anderen Supervisor über mich hatten. Ich war ihr Spielball und hatte keinerlei Möglichkeiten, gegen ihre Willkür vorzugehen. Was gab ihnen eigentlich das Recht dazu, so herablassend und herzlos zu sein? Machte es ihnen Spaß, andere Menschen zu quälen, weil sie es schlichtweg konnten, oder waren sie sich überhaupt nicht bewusst, wie gemein sich das alles anfühlte? Letztendlich war es aber natürlich sinnlos, mir darüber überhaupt Gedanken zu machen, denn wie sollte es anders sein? Wenig später fand ich mich auf der Empore wieder, wo ich mit versteinerter Miene den gesamten Abend Frühstückstische eindeckte und nebenbei den verliebten Vorgesetzten und seine Avancen ignorierte. Es wurde einer der längsten Abende meines Praktikums, voller übertriebener und nicht erwiderter Freundlichkeit. Der Versuch, Beschuldigten zu helfen. Ralf Landeck war über meinen öffentlichen Ausbruch im Ballsaal-Foyer anschließend so erbost, dass er erst mehrere Wochen später wieder mit mir sprach, und zwar als wir beide im Personalbüro zum Gespräch vorgeladen wurden. Wieder ging es um sexuelle Belästigung, allerdings lag der Fall dieses Mal ganz anders. Eines Tages hatte ich in der Kantine zu Mittag gegessen und dabei von einem geradezu skandalösen Gerücht erfahren. Eine Gruppe Praktikanten aus dem Restaurant, die nicht weit von mir entfernt saß, hatte mein Interesse geweckt. Ich kannte sie alle vom Sehen, wusste aber ihre Namen nicht. Im Hotel waren wir zu diesem Zeitpunkt an die 300 Mitarbeitenden und durch das hohe Arbeitspensum kam nur selten ein Austausch mit anderen Abteilungen zustande. Die Praktikanten steckten die Köpfe zusammen und ich wurde neugierig, worum es wohl ging. Unauffällig rückte ich meinen Stuhl ein wenig näher in ihre Richtung, um besser lauschen zu können. Ich hörte, wie ein blondes Mädchen mit einem auffälligen Muttermal im Gesicht gerade sagte: "Meinst du das im Ernst? Ich kann mir das bei ihm doch gar nicht vorstellen." Kein Petzen. Bericht an die Personalabteilung. Ihr Gegenüber, ein großer junger Mann mit braunen Locken, antwortete: "Doch, er hat ihr immer wieder aufgelauert, sie in der Wäschekammer bedrängt, ihr SMS geschrieben oder sie zu Hause angerufen. Außerdem macht er das wohl auch nicht zum ersten Mal." "Was meinst du damit?" fragte eine der Praktikantinnen. "Wiese soll auch schon in anderen Hotels, wo er früher gearbeitet hat, Mädchen belästigt haben", antwortet der Braunhaarige. Ich drehte erschrocken den Kopf weg und starrte auf den Kartoffelquatsch mit Ketchup auf meinem Teller. Wiese war doch einer der Supervisors und damit indirekt mein Vorgesetzter, und der sollte Frauen bei der Arbeit belästigen? Ich konnte das kaum glauben und versuchte prompt, noch mehr aus dem Gespräch meiner Tischnachbarn herauszuhören. Naja, Dann muss sie auf jeden Fall darüber im Personalbüro Bericht erstatten, sagte die Blonde mit dem Muttermalgerade. Ihre Gesprächspartner nickten und stapelten ihre Teller übereinander. Sie waren gerade dabei zu gehen und erhoben sich von ihren Plätzen. Mist, dachte ich. Jetzt hatte ich nicht mitbekommen, um welche Kollegin es ging, die angeblich von Wiese belästigt wurde. Ich stand auf, holte mir eine Tasse Kaffee und grübelte. Seltsamerweise beschäftigte mich das eben Gehörte sehr. Wie ein großes Still stand plötzlich der Vorwurf der sexuellen Belästigung im Raum und ich empfand diesen gegenüber meinen Vorgesetzten Herrn Wiese als ungeheuerlich. Ich fühlte Betroffenheit für ihn, denn ich nahm selbstverständlich an, dass, so wie ich ihn kannte, dieses Gerücht falsch sein müsste. Dass ich selbst jeden Tag und teilweise massiv am Arbeitsplatz sexuell belästigt wurde, ja sogar mehrmals guten Grund gehabt hätte, Anzeige zu erstatten, kam mir dabei gar nicht in den Sinn. Solche Taten wie die der sexuellen Belästigung passierten grundsätzlich anderen Frauen oder sie wurden, wie in diesem vermeintlichen Fall, von Frauen vorgeschoben, um Männern zu schaden. So sah ich das. Wiese hatte einen unmöglichen Umgangston, war streng und prollig. Ich mochte ihn nicht sonderlich. Seine Schuhputzaktionen im Ballsaal neulich, die hatten mich ratlos gemacht und er machte sich mit Macho-Sprüchen über uns junge Frauen lustig. So richtig taute er eigentlich nur dann auf, wenn wir feiern gingen oder uns mit den Resten, in Anführungsstrichen, betranken. Dann war er auch manchmal lustig, tanzte sogar und verbrüderte sich mit ein paar männlichen Praktikanten. Ich wusste auch, dass Wiese mit einer anderen Kollegin zusammen war und in meiner naiven Vorstellung hatten Männer in festen Beziehungen es doch gar nicht nötig, junge Dinger zu belästigen, oder? Nein, also ich glaubte die Geschichte keine Sekunde lang und schlug mich stattdessen auf seine Seite. Mein Gerechtigkeitssinn sagte mir, dass das gerade Gehörte für Wiese zu einer Gefahr werden könnte und man ihn warnen sollte vor dem, was sich da Karrierefeindliches zusammenbraute. Von Klatsch und Tratsch zur Sache. Du glaubst ja gar nicht, was ich eben gehört habe. Begann ich nachher, wenig später, meiner Kollegin und Freundin Frauke zu erzählen. Ich berichtete ihr, worüber sich die Praktikanten aus dem Restaurant unterhalten hatten. Aber Wiese ist doch mit einer Kollegin zusammen, oder? Glaubt auch sie zu wissen. Ebenso romantisch veranlagt wie ich. Und mit ebenso wenig Kenntnis von den Büroabteilungen des Hauses wie ich. Beide glaubten wir fest an das Gute im Menschen und an die Liebe sowieso, kannten aber natürlich besagte Partnerin nicht einmal. Ich stimmte ihr also sofort zu, dass die Geschichte unsinnig sei und wir berieten, was zu tun sei. Sollte der Vorgesetzte nicht erfahren, was über ihn getratscht wurde, würde so eine Geschichte nicht den Ruf, wenn nicht gar die Karriere eines Mannes ruinieren können? Frauke sagte, naja, falls das Mädchen echt mit der Geschichte zum Personalbüro geht, sieht es für Wiese sicherlich nicht so gut aus. Frauke nickte. Beide vergaßen wir in dieser Situation gleichermaßen, was das Personalbüro gerade unternommen hatte, als ich selbst wegen Zudringlichkeiten eines Vorgesetzten um Dienstplantrennung gebeten hatte, nämlich nichts. Wir beschlossen letztendlich, Martin, dem Praktikanten im Management, der, soweit wir wussten, manchmal mit Wiese ein Bierchen trinken ging und ihn besser kannte als wir, von der Geschichte zu erzählen. Er sollte dann Wiese davon berichten. Von einem männlichen Kollegen zu erfahren, dass der Vorwurf der sexuellen Belästigung im Raum stand, war doch sicherlich allemal besser als von zwei Untergebenen der Abteilung, die man eigentlich gar nicht kannte, dachten wir. Wiese könne auf diese Weise dann darauf reagieren, wie er es für richtig hielt. Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet fällt es mir schwer, die junge Praktikantin von damals und ihre Handlungen in dieser Situation nachzuvollziehen. Ich war naiv, gutgläubig und wohl angesichts dieses mir so immens und skandalös erscheinenden Vorwurfs der sexuellen Belästigung ziemlich überfordert. Gleichzeitig gab ich sehr viel auf den Rat einer engen, aber nicht weniger unbeholfenen Freundin. Tatsache ist, wir wussten es einfach nicht besser. Aber ich sollte meine Lektion lernen. Wer belästigt wen? Wer beschuldigt wen? Martin arbeitete für ein halbes Jahr studienbezogen im Hotel und danach ging er zurück an eine der Elite-Hotelfachschulen. Auch Wiese hatte bei einer solchen studiert. Bei der nächstbesten Gelegenheit suchte ich ein Gespräch mit Martin und erzählte die Geschichte aus der Kantine. Ich war auch da immer noch fest davon überzeugt, das Richtige und Wiese im Grunde einen Gefallen zu tun. Darüber, was genau Wiese eigentlich mit dieser doch recht spärlichen Information, die ich Martin nun an die Hand gab, anfangen sollte, hatte ich mir allerdings darüber kaum wirklich Gedanken gemacht. Mir gab es einfach ein gutes Gefühl, meinem Kollegen und Vorgesetzten hier auf solche Weise den Rücken zu decken und diese, in meinen Augen, bodenlose Unverschämtheit, die da aus dem Restaurant zu uns ins Bankett herüberschwappte, direkt abzuwehren. Da er ja deutlich älter und deutlich erfahrener im Gastrobusiness war als ich, würde Wiese wohl schon wissen, was zu tun sei, dachte ich, und das wusste er tatsächlich. Wenige Tage nach meinem dezenten Hinweis an Martin sprang mir direkt bei Dienstbeginn Landex und meine ganz spezielle Freundin Engels entgegen und rief in schrillem, gekünstelt freundlichem Ton: »Frau Hiersbrunner, Sie melden sich bitte heute zuallererst im Personalbüro. Danach sind Sie im Gourmet-Restaurant eingeteilt, also husch husch, mein Täubchen.« Wenig später überquerte ich den Innenhof in Richtung des Personalbüros, klopfte und wurde kurz danach hereingerufen. Die strenge Personalleiterin mit dem Charme einer Tiefkühltruhe blickte nur kurz von ihren Akten hoch, als ich eintrat. »Sie wollten mich sprechen?« fragte ich vorsichtig und schloss leise die Tür hinter mir. »Ja, kommen Sie in mein Büro, bitte«, antwortete Frau Zerbel und bedeutete mir, ihr in das nicht gerade repräsentative Personalleiterbüro hinter dem Sekretariat zu folgen. Ich war noch nicht oft hier gewesen, aber jedes Mal fühlte ich mich unwohl. Die Enge dieses Raums, gepaart mit den zahlreichen Personalakten und den wichtig aussehenden Korrespondenzen, wirkte irgendwie beklemmt. Außerdem fiel in das Büro wegen der geschlossenen Rollos kaum Tageslicht und das machte die Atmosphäre noch bedrückender als ohnehin schon. Ich nahm auf dem Stuhl, der mir angeboten wurde, Platz und Frau Zerbel setzte sich mir gegenüber. »Ihr Abteilungsleiter wird jeden Augenblick hier sein«, sagte sie mit ihrer gewohnt heiseren Stimme und fügte noch hinzu: »Meine Kollegin ruft ihn gerade an.« Ich faltete die Hände in meinen Schoß und versuchte, mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen. Ich zwang mich, die Schultern wieder zu entspannen und innerlich ruhig zu bleiben. Was ging hier vor? So krampfhaft ich aber auch überlegte, während ich wartete, ich hatte keinen blassen Schimmer, weshalb ich gerade hier saß. Ging es um einen Diebstahlvorwurf, denn der kursierte ja auch noch und ich hatte schon länger nichts mehr dazu gehört? Ging es um den Ausbildungsplatz? War ich hier, um mich in irgendeiner Sache zu rechtfertigen? Oder war ich hier, um irgendwie meinen Job betreffend offizielle Informationen zu erhalten? Aus der Miene des Personaldrachens konnte ich keine Rückschlüsse ziehen. Ihr Gesicht war, wie immer, versteinert. Ich bekam Angst. Gerüchteküche und Flurfunk. Würde Landeck mich beim Personalbüro wegen des Wutanfalls im Gästebereich anschwärzen? Möglich war es. Schließlich hatte ich gravierend gegen den Hotelstandard verstoßen. Viele unserer Gäste hatten sicherlich in diesem Moment gesehen, dass unsere vermeintlich heile Welt gar nicht immer perfekt war. Und das war ja nun das Letzte, was die Hotelführung sich wünschte. Ralf Landeck traf 5 Minuten später ein als ich. Es herrschte eine eisige Stimmung im Büro. Er zog sich einen Stuhl heran und setzte sich ohne eine Miene zu verziehen neben mich. Frau Zerbel schloss die Tür und nahm wieder hinter ihrem Schreibtisch Platz. Sie ergriff als Erste das Wort. Frau Hirsbrunner, haben Sie eine Vorstellung, weshalb wir Sie heute hergebeten haben? Nein, antwortete ich wahrheitsgemäß. Nun, um ehrlich zu sein, der Anlass ist auch nicht sehr erfreulich. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein sehr ernstes Thema, fuhr Frau Zerbel fort. Ich zog überrascht die Augenbrauen hoch. Was lief denn hier? Was sollte das Ganze? Als ich nicht antwortete, fügte die Personalleiterin hinzu, uns wurde gemeldet, sie hätten derartige Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter erhoben. Ist das richtig? Ich sah Ralf Landeck an. Sein kurz flackernder Blick verriet, dass Landeck wusste, woran ich gerade dachte und dass auch er die Situation im Ballsaal-Foyer vor Augen hatte. Also wusste er doch, dass ich unter der Situation mit dem verliebten Supervisor litt, dachte ich. Er bezeichnete das Verhalten des Vorgesetzten also offenbar sogar als sexuelle Belästigung. Im Stich gelassen. Ich war überrascht und auch irgendwie irritiert. Schließlich hatte er meine Wünsche in dieser Sache bislang nur ignoriert oder belächelt. Konnte es sein, dass es Landeck im Nachhinein unangenehm war, mich so im Stich gelassen zu haben? Aber wieso schaltete er denn jetzt gleich die Personaltante ein? Das war ja wohl doch etwas übertrieben. Nun ja, ich hatte ja damals auch hier kurz vorgesprochen, aber inzwischen hat sich die Situation entspannt, würde ich sagen. Antwortete ich zögerlich und bemüht darum, nicht zu viel Wirbel zu machen. Sie wissen, wovon wir sprechen? Hakte Frau Zerbel nach und runzelte die Stirn. Vielleicht auch nicht, erklärte ich ausweichend, denn nun dämmerte mir langsam, dass ich vielleicht doch auf der falschen Fährte war. Ging es gar nicht um meinen Wunsch der Dienstplantrennung? Nun, wie kommt es, dass Sie gegenüber einem dritten Mitarbeiter erwähnt haben, Herr Wiese hätte sich der sexuellen Belästigung schuldig gemacht, fragte Frau Zerbel und sah mich finster über den Rand ihrer Brille an. Ich schluckte. Damit hatte ich nun gar nicht gerechnet. Ist das hier ein Verhör? Fragte ich, denn genauso kam es mir gerade vor. Und die Frage lenkte praktischerweise auch erstmal vom eigentlichen Thema ab. Frau Hirsbrunner, Sie werden doch wohl verstehen, dass wir solchen Dingen nachgehen müssen, antwortete Frau Zerbel spitz. Petze oder Whistleblower? Ehrlich gesagt, nein, das verstehe ich nicht. Hat jemand einen Vorfall von sexueller Belästigung gemeldet, entgegnete ich. Nein, noch nicht. Frau Zerbel wollte ausführlicher antworten, aber ich war schneller. Aha, dann untersuchen Sie also einen Fall, den es überhaupt nicht gibt. Es herrschte einen Moment Stille im Raum und wie um das unangenehme Schweigen zu brechen, sagte ich, und da haben Sie mich vorsichtshalber schon einmal eingeladen oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Nun schaltete sich Landeck zum ersten Mal in das Gespräch ein. Frau Hirsbrunner, begann er und ich bemerkte verwundert, dass er wieder zum förmlichen Sie übergegangen war. So kommen wir hier nicht weiter. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung ist sehr ernst und wir nehmen ihn ernst. Sie sollten uns daher behilflich sein, aufzuklären, was genau vorgefallen ist. Es ist eine Bitte, kein Verhör. Ich habe einen solchen Vorwurf aber nicht erhoben oder haben Sie etwas derartiges von mir vorliegen, Frau Zerbel? Nein, aber Herr Wiese hat Ihren Namen erwähnt, antwortete die Personalchefin. Herr Wiese und ich haben überhaupt nicht miteinander gesprochen, sagte ich wahrheitsgemäß. Das mag richtig sein, aber die Vorwürfe wurden über einen Dritten an ihn herangetragen. Was wissen Sie darüber? Hakte sie nach. Schuss in den Ofen, Öl ins Feuer. Nichts, entgegnete ich fast schon trotzig. Ich wollte dieses Gespräch hier so bald wie möglich beenden und hatte nicht vor, die Geschichte so zu erzählen, wie sie gewesen war. Ich war entsetzt, dass mein ursprünglich gut gemeinter Tipp an Wiese nun so gegen mich selbst verwendet wurde. In meinem Kopf raste es. Mir war nicht ganz klar, was passieren würde, wenn ich weiterhin so tat, als wisse ich von nichts, aber mir war klar, dass ich hier raus wollte und zwar so schnell es ging. Herr Martin Seidel kann da, glaube ich, etwas anderes berichten, sagte Frau Zerbel und sah mich triumphierend an. Dann lassen Sie sich doch die Geschichte von Herrn Seidel erzählen, entgegnete ich. Frau Hiesbrunner, so kommen wir doch nicht weiter. Wir erheben hier doch keine Vorwürfe gegen Sie. Wir möchten die Angelegenheit lediglich untersuchen und klären, versuchte Landeck erneut zu beschwichtigen, aber ich ließ ihn abblitzen. Es gibt nichts zu untersuchen und auch nichts zu klären, wofür Sie meine Hilfe benötigen würden. Und wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich deshalb jetzt gerne wieder an meine Arbeit gehen. Meine Hände zitterten und ich fragte mich, woher ich eigentlich das Selbstbewusstsein nahm, das ich hier gerade an den Tag legte. Es war Wut, die mich kleine Praktikantin so mit diesen beiden Mächtigen des Hauses sprechen ließ. Ja, es war dumm gewesen, mich überhaupt in diese ganze Geschichte einzumischen, das verstand ich nun. Aber dass sie wie ein Bumerang zu mir zurückfeuern würde, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Ich fühlte mich von Martin und Wiese gleichermaßen hintergangen. Landeck sah mich von der Seite an. Aus seinem Blick sprach eine Mischung aus Bewunderung und Neugierde. Aber ich wusste, dass mir das nicht half und es war auch nichts Besonderes. Es war nur Ralf Landecks Vorliebe für starke Frauen, die hier hervorblitzte. Die Realität spiegelte sich in der unterkühlten Art und dem Blick von Frau Zerbel wider. Keinerlei Freundlichkeit sprach aus ihr und keinerlei Sympathie. Fast hätte man meinen können, sie habe ein persönliches Problem mit mir. In einem Ton der Verachtung teilte sie mir mit, dass in meiner Personalakte ein Vermerk eingetragen würde. Außerdem sehe ich mich gezwungen, dort festzuhalten, dass Sie an einem klärenden Gespräch nicht interessiert waren und sich stattdessen durchweg unkooperativ zeigten, fügt sie noch hinzu. Dann stand sie auf und öffnete demonstrativ die Tür ihres kleinen Büros. Guten Tag. Vorwurf statt Belästigung in Personalakte. Ich erhob mich und ging langsam hinaus. Diese Geschichte kam mir vor wie ein schlechter Witz. Gleichzeitig wunderte ich mich aber auch kaum noch über das gerade Geschehene. Irgendwie reichte es sich problemlos in die Erfahrungen der letzten Monate ein, die mir gezeigt hatten, was Macht und Ohnmacht in Angestellten-Dasein waren. Nun war also tatsächlich ich diejenige, in deren Personalakte ein Eintrag wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung stand, ungeachtet der eigentlichen Tatsache, dass in diesem Haus täglich wohlhabende Männer oder jene in höheren Positionen Frauen in gewisser Weise sexuell ausnützten oder gar belästigten. Während allerdings weder unsere Vorgesetzten noch unsere Gäste hier in die Verantwortung genommen wurden, hatte man das Exempel vielmehr an der naiven Praktikantin statuiert und diese Geschichte würde ganz von allein dafür sorgen, dass der Hotelstandard, die absolute Diskretion der Frauen und der bedingungslose Service am Gast auch weiterhin Bestand haben. Du hörtest eine weitere Ausgabe von Karriereeinsichten zum Zuhören. Das Gehörte, es soll dich inspirieren auf deinem Lebensweg und deiner ganz eigenen Berufswahl und Persönlichkeitsentwicklung. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Ist das ein oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Über was sollten wir noch unbedingt berichten? Ob Lob oder Kritik, Schreib uns als Kommentar auf karriereeinsichten.de per E-Mail oder folg uns auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Redakteur und Herausgeber von Karriereeinsichten. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass uns ein Like. Und wenn du uns öfters hören möchtest, abonniere uns doch direkt. Bis zum nächsten Mal.